Jetzt würde ich sehr gerne solchen Unternehmen helfen, wenn sie den Kurs in die Richtung nehmen, dass sie tatsächlich ihre sozialen und ökologischen Anstrengungen erweitern wollen und es in der Zukunft so machen, dass es unserem Planeten, den Menschen, den Tieren, dass es denen gut tut. Dann bin ich sofort dabei. Wenn das aber ein Geschäft ist, das nachhaltig darauf aufbaut, das nicht zu tun, dann möchte ich für dieses Unternehmen nicht arbeiten.
Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Alle Zeichen stehen auf grün. Viele Unternehmen stehen gerade jetzt vor großen Entscheidungen und Weichenstellungen für ihre nachhaltige Zukunft. Nachhaltiges Wirtschaften kann nur dann gelingen, wenn soziale, ökologische und ökonomische Belange in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Transform to Green ist der Nachhaltigkeitspodcast für EntscheiderInnen und grüne PionierInnen in Unternehmen. Wir zeigen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Dafür holen wir ExpertInnen vor das Mikrofon, die für sich und ihre Unternehmen bereits Lösungen gefunden haben.
Sind Sie schon einmal von Linz nach Wien geflogen? Also ich nicht und zugegeben, es ergibt doch wenig Sinn. Dennoch gibt es diesen Flug und, ob Sie es glauben oder nicht, wir nützen ihn. Zumindest haben wir ihn genützt. Warum das so ist, obwohl wirklich alles dagegen spricht, hat uns unser heutiger Interviewgast erklärt. Allerdings würde er nicht einmal annähernd auf diese abstruse Idee kommen, denn er ist leidenschaftlicher Bahnfahrer. Christoph Stieg ist Unternehmensberater und Gründer und Geschäftsführer von Perfect Training, mittlerweile Public Consultants. Sein Unternehmen ist klimaneutral und genau dieses Ziel verfolgt er auch bei seiner Arbeit. Wir haben uns über Nachhaltigkeit bei Beratungsprozessen, der oftmals fehlenden inneren Einstellung und warum eine Flasche Wasser oder Obst im Obstkorb sehr viel über das Nachhaltigkeitsmindset eines Unternehmens aussagt, unterhalten. Ich bin Elisabeth Rudolph und begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Nachhaltigkeit-Podcasts Transform to Green. Ich darf heute Christoph Stieg bei uns im Podcast begrüßen. Er ist Unternehmer und Gründer der Firma Perfect Consulting. Hallo Christoph.
Hallo Elisabeth.
Du arbeitest im Bereich der Unternehmens- und Personalentwicklung und berätst eben Unternehmen. Du hast eine Auszeichnung zum jüngsten erfolgreichen Jungunternehmer bekommen. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Da möchte ich dann auch gerne noch mehr darüber wissen. Und du bist, und das ist letztendlich auch der Hauptgrund, warum wir uns heute beim Nachhaltigkeitspodcast treffen, man könnte sagen Nachhaltigkeitsenthusiast und Klimavorreiter oder überhaupt Vorreiter in diesem Gebiet. Und genau, und jetzt weiß ich gar nicht, da steht so viel in deinem Lebenslauf. Habe ich irgendwas ganz Wesentliches vergessen?
Naja, das kommt ganz darauf an, was wer als wesentlich beachtet. Ich habe das Unternehmen jetzt die letzten 30 Jahre aufgebaut und auch in der letzten Phase jetzt des Unternehmens oder im 30. Jahr des Unternehmensbestehens habe ich es eingebracht in die Public Consultants Group und dort sind wir als Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt auf Organisations- und Personalentwicklung mit insgesamt 300 Mitarbeitenden in 7 Ländern, in 16 Standorten tätig. Und das, ja, das gehört, glaube ich, noch dazu, um das Unternehmen richtig einzuschätzen. Darüber hinaus, wenn du fragst, wer ich bin, dann ist mir auch wichtig dazu zu sagen, dass ich Vater von 2 Töchtern bin. Und das gehört sozusagen zur Identität genauso dazu wie das Unternehmertum.
Sehr gut. Und in deinem Lebenslauf oder bei deiner Kurzbeschreibung steht auch dabei Rückenwindexperte. Da würde mich jetzt schon interessieren, was es damit auf sich hat.
Das Ziel unserer Beratung ist, dass wir den Menschen in den Unternehmen, dass wir denen helfen, dass sie ihre Ziele leichter, sicherer und auch freudvoller erreichen können. Und der Rückenwind, das ist so die Metapher, wo, glaube ich, jeder von uns das Gefühl kennt, nicht zuletzt vom Radfahren, wie sich's anfühlt, wenn von hinten der Wind, der Rückenwind kommt und wie viel leichter es dann ist, vorwärts zu kommen. Und genau das wollen wir durch unsere Beratung bewirken, indem wir Menschen entwickeln, indem wir ihnen über ihre Persönlichkeit mehr verraten können, indem wir ihnen Kommunikationswerkzeuge an die Hand geben können, indem wir ja auch in der Organisation den Aufbau, die Abläufe optimieren, sodass es einfach leichter und letztlich freudvoller ist, zum Ziel zu kommen.
Also ich weiß nicht, ob du Radfahrer bist. Ich bin auf jeden Fall Radfahrerin und ich schätze Rückenwind definitiv mehr als Gegenwind. Das könnte man jetzt hier auch als Metapher verwenden.
Also geht mir auch so beim Radfahren. Und inzwischen gibt es ja auch, und sehr viele Menschen schätzen das, ja auch die Fahrräder, die den Rückenwind eingebaut haben, sprich eine Batterie und einen Motor, der sich so verhält, als hätte man Rückenwind permanent.
Genau. Und das ist ja eben ein großes Ziel bei deiner Beratungstätigkeit. Du hast dich ja sehr, sehr früh mit Klimaaspekten auseinandergesetzt und sogar wirklich sehr früh. Also eigentlich zu einer Zeit, wo das vielleicht ansatzweise schon ein Thema war, aber eigentlich es noch niemand wirklich wahrgenommen hat. Wie war dein Zugang dazu oder warum war das dir so besonders wichtig, dich auch schon frühzeitig dafür einzusetzen?
Also ich habe eine sehr gesunde oder für mich spürbare Verbindung zur Natur. Also egal, ob das die Bäume sind oder ob das die Tiere sind oder ob das unser Lebensraum an sich ist. Ich schätze es, mich in der Natur zu bewegen, mich in der Natur zu erholen, ja, einfach mit der Natur verbunden zu sein. Und die Klarheit, dass unsere Lebensführung und insbesondere natürlich die, die sehr sichtbar ist, dass die Natur belastet, das lag für mich auf der Hand. Und in unserem Geschäft ist das natürlich insbesondere die Mobilität. Also genau genommen ist das Geschäftsmodell, das wir betreiben, eine ökologische Schweinerei, eine ökologische Herausforderung, weil wir Menschen, egal ob es die Berater und Trainer sind oder die, die an den Trainings teilnehmen, oftmals für einen Tag an einen anderen Ort verfrachten, damit sie dann dort etwas lernen. Und die Herausforderung, dass dieses Reiseaufkommen, dass das eine ökologische Beanspruchung, eine ökologische Belastung darstellt, die ist mir schnell bewusst geworden oder sagen wir zunehmend bewusst geworden. Und das ist auch der Grund, warum ich dann 2016 entschieden habe, ich möchte dafür Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen hat für mich geheißen, dass wir den ganzen Prozess miteinander, mit einem Berater und natürlich als Team, dass wir den Prozess durchgehen, wie können wir CO2-Emissionen überhaupt vermeiden. Klarerweise ist das der erste Schritt, sie zu vermeiden. Der zweite Schritt ist, wo man nicht vermeiden kann, dann wenigstens reduzieren. Und der dritte Schritt dann auch zu kompensieren. Und damit wir das nicht nur so über den Daumen peilen, sondern damit wir das sorgfältig machen und auch von der Erfahrung profitieren, haben wir dafür einen Berater eingesetzt und haben uns dann auch einer Zertifizierung unterzogen, sodass wir dann auch den Nachweis dazu hatten, dass wir tatsächlich alles uns Mögliche getan haben, um die CO2-Emissionen auf den kleinsten möglichen Betrag sozusagen zu reduzieren.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also jetzt abgesehen von Nachhaltigkeit in der Beratung, da möchte ich dann später noch drauf zurückkommen. Aber jetzt, was du gerade geschildert hast, in der eigenen Firma, also quasi in den eigenen vier Wänden. Wie vermittelt man das erst einmal den Mitarbeitern? Weil das ist, glaube ich, auch eine gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen. Und was, also kannst du das auch anhand konkreter Beispiele festmachen, was ihr zum Beispiel geändert habt? So, du sagst, das war eigentlich total einfach, hat überhaupt nicht wehgetan und die Akzeptanz war sehr groß.
Ja, also es sind die Themen, die natürlich auf der Hand liegen. Das ist natürlich Fliegen. Ne? Also das Fliegen ist zwar, es gibt ja oftmals das Argument beim Fliegen, dass das ja im Gesamten der CO2-Emissionen ja nur ganz wenig ausmacht. Also das heißt, würde die ganze Welt nicht fliegen, hätten wir das CO2-Problem trotzdem nicht gelöst. Aber wenn ich es auf unser Geschäft beziehe, dann hat es einen großen Anteil. Und deswegen haben wir das Fliegen einmal in Frage gestellt, und zwar als allererstes mit der Frage, wo muss ich überhaupt hinreisen? Und wo kann ich vielleicht die ganze Reise vermeiden? Und wenn ich die Reise nicht vermeiden kann, dann ist die Frage, kann ich das Fliegen vermeiden? Und dort gibt es natürlich dann die ganz auf der Hand liegenden Dinge, wie zum Beispiel einen Flug Linz-Wien. Warum gibt es überhaupt einen Linz-Wien-Flug? Den gibt es nur deshalb, weil man in Linz schon in das Flugsystem einsteigen möchte, damit man vom ersten Reiseschritt weg gleich im Fluggeschehen ist. Also Kein Mensch würde freiwillig von Linz nach Wien fliegen. Der einzige Grund ist, er ist dann schon im homogenen Reisesystem. Das heißt, er kann sein Gepäck in Linz aufgeben und muss sich bis zum Zielort, zum Beispiel Hamburg, nicht mehr darum kümmern. Dass das Fliegen von Linz nach Wien Blödsinn ist, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Dass das trotzdem einen Komfortverlust darstellen kann, weil du auch auf die Reaktion der Mitarbeiter angesprochen hast. Es kann einen Komfortverlust darstellen, der nämlich bedeutet, ich muss mein Gepäck bis Wien, bis zum Einchecken in Wien, in meinen Hamburg-Flug, muss ich tatsächlich mein Gepäck selbst nachziehen oder tragen und selbst auch verantworten. Gleichzeitig habe ich aber sogar einen Komfortgewinn, weil ja Linz-Wien-Fliegen ist ja nicht komfortabel. Ich werde ja beschäftigt dafür, dass ich dann 25 Minuten in der Luft bin. Also beschäftigt mit Check-in, beschäftigt mit Sicherheitskontrolle, beschäftigt mit was weiß ich was. Und kann diese Zeit, diesen Flug auch für nichts nutzen, weil ich ja am Take-off und auch beim Touchdown oder beim Approachen bin ich ja nicht, da darf ich ja auch gar nichts arbeiten. Also das heißt, ich kann eigentlich diese Zeit auch gar nicht nutzen. Das heißt, sie ist weder komfortabel, noch ist sie produktiv. Also das heißt, eigentlich gewinnt man hier, wenn man mit der Bahn fährt. Nicht zuletzt ist es an dieser Stelle auch gar kein Zeitvorteil. Ne? Also es geht rein um den Komfort des Gepäcks. So, das heißt, diese Erfahrung muss ein Mensch mal machen und stellt dann fest, ist gar nicht schlimm, ne? Hat gar nicht wehgetan. Habe ich mir zwar im ersten Moment nicht gut vorgestellt, aber eigentlich funktioniert super. So, aber jetzt ist die Frage, muss man dann von Wien nach Hamburg fliegen oder kann man das nicht auch mit der Bahn machen? Und dort stellen sich dann natürlich die Fragen, na gut, das heißt, ich bin natürlich lange unterwegs. Aber da muss man auch die Frage stellen, ist es jetzt wichtiger, kürzer unterwegs zu sein oder ist es wichtiger, diese Zeit gut nutzen zu können und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun? Und Bahnfahren kann ja richtig produktiv sein und zwar in jeder Hinsicht. Ich kann arbeiten, inzwischen auch wirklich gut, weil inzwischen also die Internetverbindung schon sehr, sehr gut funktioniert in der Regel. Telefonieren, okay, nicht so super, aber dafür kann man ja Internet telefonieren in der Zwischenzeit. Ich kann in Ruhe und sehr konzentriert arbeiten. Ich kann auch lesen oder schlafen oder ich kann mich mit Menschen unterhalten. Ich kann in der Bahn auch was ausarbeiten. Also vielleicht ist gar nicht so sehr die Reisezeit im Sinne der Dauer essentiell, sondern vielleicht ist essentiell, wie produktiv ist diese Zeit auch genutzt. Und dann stellt sich die Sache schon gleich wieder ganz anders dar. Und da haben wir doch, ich sag mal, nicht alle begeistert damit, aber einige haben, sie haben es mal ausprobiert und sind dann draufgekommen, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn man diese Zeit dann auch gewohnt ist, und das ist tatsächlich einfach eine Gewohnheitsänderung, dass man es anders einplant, dann funktioniert es eigentlich sehr gut. Naja, und dann sind natürlich andere Dinge wie zum Beispiel, dass es keine Firmenautos mehr gibt und dass wir Tretroller zur Verfügung stellen als Fahrzeuge. Die Tretroller kann man hervorragend mitnehmen in die Bahn oder man kann damit quer durch die Stadt fahren. Dass wir die Share Mobility, also egal ob das Autos oder andere Fahrzeuge sind, dass wir Share Mobility zur Verfügung stellen, um einfach die Effizienz der Nutzung von diesen Fahrzeugen und auch natürlich gleichzeitig insgesamt die Emissionen zu reduzieren. Und dann spielen natürlich die Dinge auch eine Rolle, wie wird das Büro beheizt oder wo bestellen wir Papier oder welches Obst wird Teilnehmern angeboten. Ne? Ist es egal, welches Obst ich dort auf den Tisch stelle oder ist es nicht egal? Ne? Wenn ich wieder an jedes Detail denken möchte, dann macht es natürlich einen Unterschied, wenn ich hier regionales Obst und biologisches Obst kaufe, dann habe ich natürlich einen anderen CO2-Abdruck und auch einen anderen Impact auf unsere Umwelt, als wenn ich das ignoriere.
Das klingt alles extrem vernünftig. Vor allem finde ich das super, ich finde solche Vorreiterrollen eigentlich immer ganz spannend, weil ich mir denke, es geht ja eh, man muss es auch nur wollen. Also es muss einen dahinter geben, der diesen Rückenwind erzeugt und da muss es die anderen geben, die sich einfach dann ein bisschen mitziehen lassen. Hast du in deinem Unternehmen, bist du auf sehr viel Widerstand gestoßen oder was? Oder musstest du sehr viel Überzeugungsarbeit leisten oder war das dann doch eher so, dass es geheißen hat, ja, hast eigentlich recht, wir sollten da wirklich mehr tun?
Also aktiven Widerstand habe ich nicht erlebt, auch 2016 nicht. Also es gab schon Widerstand im Sinne von, muss das sein oder meinst du das jetzt wirklich ernst oder glaubst du das wirklich alles, dass das jetzt unser Klimawandel und so weiter ist, das könnte ja auch ganz andere Ursachen haben. Also diese Reaktionen gab es schon, ganz klar. Es gab auch diejenigen, die gesagt haben, also mir persönlich ist es egal, so sinngemäß, mach du ruhig dein Ding, mein Weg ist ein anderer. Also auch diese Reaktionen gab es schon, aber es gab eben, es gab keinen aktiven Widerstand. Und eines, was ich gerne betonen möchte, der Berater, den wir eingesetzt haben, der Peter Fries, der hat bei einem Meeting oder bei unserem Kickoff-Meeting eigentlich zu dem ganzen Thema, hat er einen sehr unaufgeregten und nicht missionarischen Vortrag gehalten, der, glaube ich, für alle, also wirklich restlos für alle Kolleginnen und Kollegen berührend war und der auch, das war, glaube ich, war das dann, ich glaube, es war kurz bevor wir die Weihnachtsfeier hatten, das hat wirklich jedem die Augen geöffnet. Ich glaube auch deswegen, weil er es einfach nicht missionarisch gemacht hat, sondern sehr faktenbasiert. Und Peter Fries ist, ich hoffe, ich tue ihm nicht unrecht, ich glaube, er ist so um die 70 Jahre alt, oder jung eigentlich, weil er sehr, sehr aktiv ist. Und ich glaube, er hat auch deswegen überzeugt, weil er nicht so jetzt als Freak oder als modern oder als ich weiß jetzt besser, wie es geht, sondern einfach mit seiner Lebenserfahrung uns auch mitgegeben hat. Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen des Klimawandels spürt und wir sind die letzte, die noch was dagegen tun kann. Und ich glaube, mit der Botschaft hat er uns alle gut erreicht. Und es haben damals auch freiwillig auf seinen Vorschlag hin alle, damals wirklich alle, sich angeschlossen zu sagen, sie werden die Gelegenheit auch nutzen, ihre private CO2-Emissionen auch zu kompensieren. Das heißt, er hat damals vorgeschlagen, jeder, der das möchte, kann seine private CO2-Emissionen berechnen und er kann im Paket, das das Unternehmen damals kompensiert hat, kann seine auch noch mit hineinnehmen und damit kompensieren. Wir haben dann als Firma diese Kompensation nochmal verdoppelt, um sozusagen da einfach auch nochmal ein Zeichen zu setzen, dass das wertvoll ist. Und das hat viel bewirkt und damit waren eigentlich auch alle wirklich mit Herz und Verstand dabei.
Also klingt auf jeden Fall sehr positiv alles. Was mir aufgefallen ist bei deiner Website oder auf deiner Website oder auf der Unternehmenswebsite steht, wir beraten nicht, wir arbeiten nicht für jedes Unternehmen. Das ist mir irgendwie ins Auge gestochen und dann habe ich mich gefragt, warum denn eigentlich? Hat das auch mit Nachhaltigkeit oder mit Klimagedanken zu tun? Also, dass nicht jedes Unternehmen die Kriterien erfüllt oder erfüllen möchte?
Also, für mich ist das eine Frage der Überzeugung und zwar vielleicht so gesagt. Ja. Ich habe manchmal im Freundes- oder im Bekanntenkreis auch die Diskussion, warum sollte man denn von einem Unternehmen, das ökologische oder soziale Achtsamkeit, ja, ignoriert, warum sollte man von so einem Unternehmen nicht Aktien haben? Weil ich unterstütze das ja nicht, sondern ich habe halt einen Anteil an diesem Unternehmen, weil finanzieren tue ich es ja damit nicht. Ne? Und ich sage, naja, die Finanzierung wäre ja nur das eine. Aber eigentlich, wenn ich die Aktie von so einem Unternehmen habe, habe ich noch etwas viel Schlimmeres im Sinne, aus meiner Sicht, ganz persönlich. Und viel schlimmer finde ich, dass man von diesen Geschäftspraktiken profitiert. Und wenn ich das Ziel habe, von solchen Geschäftspraktiken zu profitieren, kann ich nicht damit leben. Und das ist das Gleiche, wenn ich für so ein Unternehmen arbeite, dann erwarte ich ja auch, dass ich von diesem Unternehmen und demnach von den Geschäftspraktiken profitiere, weil ich ja bezahlt werden möchte für meine Arbeit und bezahlt werde ich nur dann werden, wenn dieses Unternehmen erfolgreich ist. Das heißt, ich profitiere davon, wie sie arbeiten. Jetzt würde ich sehr gerne solchen Unternehmen helfen, wenn sie den Kurs in die Richtung nehmen, dass sie tatsächlich ihre sozialen und ökologischen Anstrengungen erweitern wollen und es in der Zukunft so machen, dass es unserem Planeten, den Menschen, den Tieren, dass es denen gut tut. Dann bin ich sofort dabei. Wenn das aber ein Geschäft ist, das nachhaltig darauf aufbaut, das nicht zu tun, dann möchte ich für dieses Unternehmen nicht arbeiten.
Ich stelle mir das, ich meine, ich finde den Ansatz super und das ist wenigstens, also das ist wirklich, wirklich bis zu Ende gedacht und ich glaube, aus unternehmerischer Sicht ist das natürlich auch ein bisschen risikobehaftet. Aber wie reagieren Kunden? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen kommt und Beratung anfragt und du weißt, okay, das ist sicher ein Unternehmen, das ich nicht beraten möchte, wie kommunizierst du das? Und was mich viel mehr interessieren würde, ist, wie ist dann die Reaktion des Kunden?
Also wir hatten tatsächlich ein Unternehmen, für das wir zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, auch gearbeitet haben. Das ist ein Lebensmittelunternehmen, das für das Produkt und für die Kategorie, für die wir gearbeitet haben, ein Vielfaches verlangen kann, beim Konsumenten ein Vielfaches des Preises erzielt von dem, was im Durchschnitt dafür bezahlt wird. Und sie tun das weder ökologisch nachhaltig, noch fair, noch irgendwie biologisch, noch mit sonst irgendeiner Anstrengung. Ja, wenn man auf der Website nachschaut, gibt es Greenwashing, es sind 100.000 Bäume gepflanzt worden und ähnliches, okay. Aber in echt, in dem, was man erleben kann, in dem, wovon man sich ganz leicht überzeugen kann, ist das tatsächlich als Greenwashing sehr leicht zu identifizieren. Und wir haben damals diesem Kunden gesagt, für den Weg, den wir hier einschlagen und für die Konsequenz, mit der wir hier gehen, sind wir als damals noch Perfect Consulting, heute als Pavlik, wir sind für Sie in der Zukunft nicht mehr der richtige Partner. Das heißt, wir nehmen das auf uns, wir sprechen von uns. Wir sagen nicht, dass dieses Unternehmen böse ist oder dass wir mit dem einen oder anderen nicht leben können, sondern wir sind nicht mehr die Richtigen für Sie. Und ich glaube, das ist eine Feinheit, auf die es da ankommt. Aber mir ist ganz wichtig, dass unsere Haltung, die wir da einnehmen, nicht in die Arroganz interpretiert wird. Weil wir wollen ganz bestimmt nicht den Zeigefinger erheben, wir wollen auch kein Fingerpointing machen, wir wollen niemanden dafür fair oder beurteilen, wie er arbeitet oder was er arbeitet, sondern wir wollen für uns in Anspruch nehmen, mit wem wir arbeiten und mit wem wir es nicht tun. Und damit sind wir für den einen richtig und für den anderen nicht mehr richtig. Mit der Reaktion hat das, oder mit dieser Herangehensweise hat das auch gut funktioniert und hat eine akzeptierte Reaktion auch ausgelöst.
Und die sind nicht 3 Tage später dagestanden und haben gesagt, hey, wir haben drüber nachgedacht, wir gehen den Weg gemeinsam, weil eigentlich sollten wir da auch umdenken.
Also Menschen tun das, aber die Organisation nicht. Okay. Also ich habe tatsächlich, einer meiner Geschäftsfreunde hat tatsächlich in dieses Unternehmen auch gewechselt vor ein paar Jahren und wurde mit genau dem Aspekt, den du gerade genannt hast, Elisabeth, genau mit dem Aspekt, wir entwickeln uns, wir gehen jetzt auch in diese Richtung, wurde der angeworben. Und er hat nach wenigen Monaten festgestellt, das passiert tatsächlich nicht. Und ist dort wieder rausgegangen.
Ja, gut. Also bei manchen funktioniert das. Das ist das, was ich eigentlich sehr schade bei diesem ganzen Thema finde, dass es halt wirkliche Vorreiter gibt, wie zum Beispiel jetzt exemplarisch dich und dein Unternehmen. Und dann gibt es halt wirklich große Konzerne oder große andere Unternehmen, die sagen, na, wir machen da nichts, weil ist alles nicht so dramatisch. Und das finde ich, da ist einfach so dieser Gap ist da irgendwie noch zu groß. Also es sollte irgendwie ausgeglichener sein. Ich finde, wenn jeder ein bisschen was macht oder ein bisschen mehr macht und jedes Jahr ein bisschen mehr macht, dann wäre es fein. Dann würde der Trend auch in die richtige Richtung gehen. Aber so. Aber das ändert sich ja jetzt ohnehin. Also jetzt gibt es ja ESG-Reporting und so weiter. Aber da sehe ich halt auch die Gefahr, das, so wie du sagst, Greenwashing sehr groß, also das kann man sich dann vielleicht auch ganz gut mal einkaufen.
Ja, wie du sagst, ich meine, ich habe ja jetzt gerade euren Lehrgang auch absolviert oder diese 3 Tage absolviert für den ESG Sustainability Manager und das war ja vollgepackt auch mit den juristischen Aspekten und der Vorschau auf die Regulatorik, die teilweise ja schon da ist und teilweise in Kürze kommt. Und ich glaube, dass es für viele Unternehmen in den nächsten Jahren noch immer viele Möglichkeiten geben wird, das eine oder andere, naja, ich sag mal, so zu gestalten, dass sie sich nicht oder nur langsam verändern werden müssen. Trotzdem geht es definitiv in die richtige Richtung und trotzdem wird es immer weniger möglich sein, es auf diese Anforderungen zu umgehen. Und deswegen glaube ich auch und bin ich auch sehr motiviert und sehr zuversichtlich, dass das alles in die richtige Richtung geht.
Wie kann man sich jetzt Nachhaltigkeit auch in der Beratung vorstellen? Weil das ist ja dann, denke ich, einmal der nächste Schritt, dass man sagt, okay, man hat das eigene Unternehmen CO2-neutral gestaltet und jetzt macht man das bei den Beratungsprozessen auch. Wie geht man das an oder was sind da so erste Schritte?
Also was für mich dabei mal wichtig war, ist, wir haben ja, wie besprochen, 2016 mit der Klimaneutralität begonnen und das CO2-Thema gelöst. Und dann habe ich Ende 99 mit Zertifizierung Anfang 2000 auch das österreichische Umweltzeichen gemacht. Und mit dieser Zertifizierung ist ja nicht nur Ökologie nachzuweisen, sondern eben auch soziale Aspekte, die dort überprüft werden, genauso wie auch Qualitätskriterien unserer Dienstleistung. Und für mich ist das eine wichtige Basis auch, um ein glaubwürdiger und auch ein authentischer Beratungspartner zu sein, dass wir sagen, das, was für unsere Branche und auch für unser Unternehmen anwendbar ist an Zertifizierungen und an sinnvollen Kriterien, die wir erfüllen können. Und deswegen habe ich mich einmal dazu entschlossen, dass wir das auch für uns durchführen und gemacht haben. Mit diesem Weg habe ich auch von vornherein einmal unseren Kunden oder jeden, der sich für eine Dienstleistung von uns interessiert, auch angeboten, ein Gesprächspartner zu sein, ganz informell. Also der erste Schritt ist für mich auch gewesen zu sagen, wir sprechen einfach mal drüber, ungeachtet eines etwaigen geschäftlichen Interesses, egal ob von Kunden oder von der Lieferantenseite, sondern einfach zur Inspiration, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann denn das sein? Und solche Gespräche gab es natürlich an verschiedenster Stelle und mit ganz unterschiedlichen Unternehmen, sowohl auch von Kunden als auch von Unternehmen, die jetzt bei uns die uns noch nicht beauftragt hatten in der Vergangenheit. Und daraus entstehen und sind auch schon entstanden natürlich Beratungsprojekte, in denen wir im Unternehmen oder im Kundenunternehmen selbst auf diese verschiedenen Themen eingehen können, die dann dazu helfen, auch wieder unabhängig von der Regulatorik, in die richtige Richtung zu gehen. Also das kann zum Beispiel sein, dass eine Privatbank, und Banken müssen ja in Kürze auch zuerst dem Kunden ein grünes, ein nachhaltiges Produkt, Veranlagungsprodukt anbieten, dass die Bank sagt, ich mache nicht nur das Angebot an den Kunden, sondern ich entwickle selbst eine Haltung dazu. Also ich möchte als Bank eine Haltung dazu haben, eine Position dazu haben. Und wie könnte die ausschauen? Also wie kann unsere eigene nachhaltige unser Selbstverständnis sein? Und da gibt es ja oft ganz kleine und auch sehr einfach umzusetzende Dinge, wie zum Beispiel, welches Wasser serviere ich als Bank in meinen Kundengesprächen? Ne? Ist das ein Wasser, das irgendwo aus Italien oder aus Frankreich importiert wird, oder ist es ein Wasser, das aus der Umgebung kommt? Vielleicht ist es, wenn ich in Wien bin, sogar das Wiener Wasser, das aus unserer Hochquellleitung ja wunderbar serviert werden kann. Oder welche kleine Schokolade serviere ich? Ist das die fair und nachhaltig vielleicht aus der Steiermark kommt, oder ist es eine, wo ich gar nicht weiß, wo sie herkommt und die lustige Farben tragen? Ja? Also das sind einfache kleine Dinge, die ich da machen kann, mit der ich Haltung zeige. Auf der anderen Seite kann es zum Beispiel ein Verpackungsunternehmen sein, das sagt, unsere Kunden schauen bei der Verpackung, also wenn ich jetzt ein Elektrogerät verpacken will, nehmen wir zum Beispiel ein Mobiltelefon, dann wird der Hersteller bisher bei diesem Verpackungsunternehmen die günstigste, schöne Verpackung haben wollen. Schön, weil der Unboxing-Effekt, der muss ja weiterhin toll sein, weil Menschen ja ihr Unboxing, ihr Auspacken, das filmen die ja und stellen es dann in Social Media irgendwo online. Also der Effekt muss toll sein. Okay, aber die Verpackung muss gleichzeitig so günstig wie möglich sein. Wenn jetzt das Verpackungsunternehmen sagt, naja, wir haben von unseren ökologischen Verpackungen, da werden nur 2 oder 3% der Kunden sind da interessiert, dann ist jetzt unser integrierter Ansatz für die Beratung aus der Personalentwicklung und auch Vertriebsstrategie, genauso wie Ökologie, dass wir sagen, wie kann jetzt ein Gespräch mit dem Kunden, mit dem, der das Telefon verkauft, wie kann das Gespräch mit diesem Kunden geführt werden, damit der sagt, okay, ich will noch immer einen tollen Unboxing-Effekt, aber ich will, dass an dieser Box keine ökologische oder auch keine soziale Sünde mehr klebt. Und dafür muss ich das Gespräch anders führen. Ja, weil natürlich wird der Einkäufer dieser Verpackung als erstes auf den Preis schauen. Und wenn ich aber das Gespräch anders führe, dann kann ich den vielleicht auf seine Verantwortung und vielleicht auch auf den zunehmenden Druck und die zunehmende Erwartung des Konsumenten hinweisen, dass auch der Konsument zwar einen tollen Unboxing-Effekt möchte, aber in der Zukunft auch danach beurteilen wird, ob diese Box ökologisch ist oder nicht. Und wenn wir das ins Gespräch einbringen und die Menschen, mit denen wir da arbeiten, darauf trainieren, wie sie ihr Gespräch anders führen, wie sie andere Fragen stellen, und auch da wieder nicht mit Zeigefinger, nicht Fingerpointing und auch nicht mit missionarisch, sondern aufklärend, engagiert und, was ich glaube ich schon, was immer sehr wichtig ist, mit Haltung. Also welche Haltung nehme ich als Verpackungsunternehmen ein, um so ein Gespräch dann mit dem Kunden zu führen? Und das ändert einiges und hier merken wir auch zunehmend, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, die haben richtig Freude dran. Also in diese Haltung zu kommen, es zum Thema zu machen und es vor allem nicht missionarisch zu tun oder missionarisch tun zu müssen, kommt sehr gut an und wirkt dann auch beim Kunden. Also die haben dann auch die Erfolge. Und das Schöne ist, dass man ja an dieser Stelle nicht nur den Erfolg hat, etwas Besseres verkauft zu haben, sondern ich habe dann auch den Erfolg, dass ich etwas verkauft habe, was einfach gut ist, womit ich, so jetzt ganz platt gesagt, womit ich etwas Gutes tue. Und dazu beizutragen, das macht schon Freude.
Also das klingt so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen, also wirklich alles, eigentlich den ganzen Verkaufsprozess neu zu denken. Und zu sagen, ich verkaufe nach wie vor mein Produkt, aber ich bette es in eine ökologisch nachhaltige Verpackung. Und am Ende hat der Kunde sogar ein wirklich gutes Gefühl, auch wenn er vorher gedacht hat, gefällt mir nicht, möchte ich nicht, weiß ich nicht, das Alte war schöner, wie auch immer. Mit Veränderungen haben wir sowieso immer Probleme. Und ich glaube, das ist diese große Kunst. Und vielleicht wirkt das dann auch schon wieder so einen kleinen Schneeballeffekt, dass der Kunde nach Hause geht, dieses Unboxing-Gefühl trotzdem hat und vielleicht sogar selber ins Tun kommt und zum Nachdenken angeregt wird, was er denn in seinem eigenen Leben und in seinen eigenen vier Wänden dann wieder verändern könnte, um einen Beitrag leisten zu können.
Richtig.
Das kann ja mitunter ein Ziel sein auch.
Absolut. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir Menschen, die wir ja permanent in einer Konsumentenrolle sind, dass wir da auch tatsächlich aufmerksamer werden. Also ich erlebe jetzt immer öfter im Kaffeehaus zum Beispiel, dass der Zucker, der ja aus mir unverständlichen Gründen sofort immer mitgeliefert wird mit der Kaffeetasse, dass der Zucker immer öfter von Menschen gerettet wird. Ja, der nimmt den gleich weg, bevor er nass wird oder vom Löffel oder sonst wie und dann weggeschmissen werden muss, wird er dem Kellner zurückgegeben. Und ich habe so ein nettes Erlebnis in der Bahn. Ich fahre ja sehr viel mit der Bahn. Und auch in der Bahn bekommt man den Tee oder Kaffee gleich automatisch mit Zucker geliefert. Und nachdem ich so ein, zwei von diesen Zugbegleitern schon wiedererkenne, ich weiß nicht, ob sie mich schon wiedererkennen, das ist dann die nächste Stufe, aber auf jeden Fall, ich erkenne sie wieder und die dann sagen, ah ja, Sie sind der, den ich frage, ob er Zucker möchte. Und es sind ja auch einfache Dinge, wie zum Beispiel, der Zucker kann ja am Tablett mitgenommen werden, aber er muss nicht gleich zur Tasse dazugelegt werden, dann ist es genauso komfortabel. Also er muss nicht fragen oder dran denken oder sich das aufschreiben, sondern er nimmt es am Tablett mit und wenn er den Tee oder Kaffee serviert, fragt, ob ein Zucker gewünscht ist und gibt ihn erst dann dazu. Also das heißt, auch das wird schon einen erheblichen Anteil des weggeworfenen Zuckers reduzieren.
Ja, und ich glaube, also oftmals geht es ja auch bei dieser ganzen, also ich nehme es leider immer noch so wahr, dass viele sagen, naja, es geht in erster Linie, vermeiden ist eigentlich immer so eine Art Verzicht. Ich muss auf etwas verzichten. Aber letztendlich ist es das ja nicht, weil wir sind einen Komfort gewöhnt. Das wird einfach so nicht weitergehen und es ist sowieso fraglich, warum wir uns diesen Komfort angeeignet haben. Und viele nehmen es tatsächlich als Verzicht wahr. Wie ist das bei dir, also vor allem auch bei deinen Kunden? Was machst du da für Erfahrungen?
Ja, ich glaube, da sprichst du einen der ganz, ganz wesentlichen Punkte an, der für uns Menschen so gravierend schwierig ist. Ja, also ich nehme das zum Beispiel auch im Freundeskreis wahr, wo doch im Schnitt, würde ich sagen, ein sehr bewusster, ein sehr ökologischer, ökosozialer Umgang mit auch mit Konsum und mit Lebensführung etabliert ist. Und trotzdem gibt es da Freunde, die ganz ehrlich sagen, über diese eine Kakaocreme, über die lasse ich nichts kommen. Ich weiß, das ist weder gesundheitlich noch ökologisch gut. Ich kaufe sie mir trotzdem. Und ja, ich denke an der Stelle, das ist genau das menschliche Verhalten oder die menschliche Routine, in der wir da drinstecken, die einfach schwierig zu überwinden ist und wie du sagst, wo das Gefühl des Verzichts dann auftritt. Und natürlich können wir jetzt prüfen, wie gut kann ich mir selbst eine Kakaocreme herstellen oder welche Alternativprodukte gibt es. Übrigens, wir haben zu Hause viel Spaß dabei, eine sehr, sehr gute Kakaocreme selbst zu machen. Es ist gar nicht schwierig und die inzwischen behaupte ich, sie ist besser, auch wenn sie nicht das richtige Etikett trägt. Aber ich brauche einen aus meiner Sicht spielerischen Zugang dazu. Wenn ich versuche, so ein Verzichtgefühl durch Argumentation oder durch Zwang oder vielleicht durch Belehrung zu lösen, dann wird es, glaube ich, selbst wenn es einem Menschen dann gelingt, dass er verzichtet, wird es immer mit Anstrengung verbunden sein. Also der Verzicht braucht ein Disziplinierungsprogramm. Das funktioniert zwar auch, ne? Wir Menschen können uns disziplinieren und wir können aktiv verzichten, aber das heißt, es braucht Energie, es braucht Aufmerksamkeit. Ne? Das ist so, wie wenn ich mein Körpergewicht reduzieren möchte und bei einem Buffet bin und dann gehe ich zum Dessertbuffet, stelle mich zu diesem Dessertbuffet hin, schaue mir das alles an und dann sage ich ganz bewusst, ich esse das jetzt alles nicht. Das kann ich tun. Wir Menschen können das. Aber es ist halt verdammt schwierig und es braucht Energie. Und deswegen glaube ich, wenn man den spielerischen Zugang dazu wählt, dass man die Alternativen probiert, dass man sich auch bewusst macht, was es bedeutet, ohne sich zu zwingen, dann glaube ich, wird der Prozess, sich zu verändern, leichter gelingen. Nämlich sich nachhaltig zu verändern.
Ja, also mein letzter Interviewgast war Stefan Janssen, ein Experte für unter anderem Mobilität. Der hat gesagt, eine Mobilitätswende ist auch immer eine Verhaltenswende. Und das wissen wir letztendlich aus der Ernährung, dass das eines der schwierigsten Dinge ist, das Verhalten zu ändern. Und weil du das Buffet jetzt angesprochen hast, also ich habe mich da gerade selber vor dem Nachspeisenbuffet gesehen und habe mir gedacht, ich kann da nie Nein sagen, aber ich kann dafür bei anderen Dingen Nein sagen oder hinterfragen, wenn es wirklich um Klimasachen oder wenn es wirklich um CO2-Einsparungen geht. Also benutze ich jetzt das Auto oder fahre ich doch mit dem Fahrrad? Das stellt sich für mich eigentlich nie die Frage, weil das ist mir viel zu mühsam, ins Auto einzusteigen. Und es zu starten und runterzukühlen, weil es 35 Grad hat, weil es in der Sonne steht. Also das sind so diese kleinen Zugänge letztendlich auch. Und es sind auch diese vielen kleinen Schritte. Das habe ich auch mit einem Interviewgast schon besprochen, der gesagt hat, wenn man mit einem großen Schritt beginnt, ist es mühsam. Aber wenn man mit kleinen Schritten beginnt, kommt man auch irgendwann zum Ziel und man verinnerlicht das auch ganz anders.
Richtig. Ich glaube auch, dass die kleinen Schritte da wirklich wertvoll sind. Und es wird manchmal belächelt, so mit diesem Argument, das ist ja gerade beim Fliegen und das gab es tatsächlich auch in meinem Team, diese Aussage, die, glaube ich, jeder von uns schon kennt, der Flieger fliegt ja sowieso, ob ich drin sitze oder nicht, spielt keine Rolle. Und meine Antwort darauf ist, ja, aber wenn genug nicht fliegen, dann fliegt er eben nicht mehr. Und gerade was Linz Wien betrifft, hat das sogar gestimmt. Also in der Zeit jetzt, wo tatsächlich viel weniger Flugverkehr war und die Frequenz, die dieser Flug ja auch hatte, ist also teilweise eingestellt gewesen und deutlich reduziert. Und ich glaube, es wird uns gelingen, dass er irgendwann tatsächlich gar nicht mehr fliegt. Und genauso, glaube ich, ist das bei all diesen Dingen. Und ich glaube tatsächlich auch ganz fest dran, hier zählt jede kleine Veränderung, so wie das richtige Wasser, wenn man Kunden bewirtet oder eben die, wenn man Schokolade anbieten möchte, was ja eine schöne Geste ist, dass es eben eine ist, bei der ich fair und ökologisch und sozial korrekt handle.
Also wir halten fest, ich nehme als ganz großes Stichwort aus unserem Interview mit, die Haltung ist entscheidend und die Haltung macht's aus.
Ich glaube auch, ja. Und man darf, also ohne den Perfektionsanspruch, ich glaube, dass, wenn du das noch ergänzt, ja, die Haltung ohne den Perfektionsanspruch im Verhalten perfekt zu sein, das ist es bestimmt nicht, sondern im Verhalten einfach Schritt für Schritt zu gehen. Dann, glaube ich, schaffen wir es gemeinsam. Ja, da bin ich ganz zuversichtlich.
Wie sind jetzt deine weiteren Schritte für dein Unternehmen? Gibt es da irgendwelche Ziele, die du dir noch gesteckt hast? Also jetzt keine wirtschaftlichen Ziele, sondern bleiben wir bei den Nachhaltigkeitszielen. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, da möchtest du dich noch verbessern oder da könntest du dich sogar noch verbessern?
Naja, also unser Unternehmen, die Public Consultants, die ist ja in einer sehr erfolgreichen Dynamik unterwegs. Wir entwickeln uns gut, wir wachsen, auch mit den unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Und da ist uns natürlich ganz wichtig, dass wir das Nachhaltigkeitsthema auch mit beachten und auch mit betrachten und auch fördern. Und zwar in genau dem Geist und in dem Stil, wie wir es gerade besprochen haben. Und das heißt zum Beispiel praktisch, dass wir jetzt seit etwa einem Jahr auch eine ESG, GSA-verantwortliche Person mit einem kleinen Team auch bei uns etabliert haben. Und was mich besonders freut, das ist die Yvonne Karl, die dienstälteste Mitarbeiterin, also tatsächlich die Joachim Pawlik, nachdem er das Unternehmen gegründet hat, als erstes eingestellt hatte. Sie ist auch am Unternehmen beteiligt. Und es ist besonders schön, dass diese Person jetzt auch diese Verantwortung übernommen hat, weil sie damit natürlich von innen heraus auch wieder das Haltungsthema, das uns wichtig ist, dass dieses Thema einfach ernsthaft, dass es zu unserer Identität, dass es zu unserer Überzeugung gehört, repräsentiert. Und damit natürlich auch im Unternehmen eine entsprechende Aufmerksamkeit erzielt. Also wenn sie etwas verlautbart, wenn sie etwas fragt, dann hat sie eine hohe Ernsthaftigkeit und auch eine hohe Aufmerksamkeit dahinter, was zweifellos anders wäre, wenn wir uns jetzt jemanden von außen geholt hätten, der jetzt dann bei uns für Ökologie sorgen soll. Ja. Von daher finde ich, ist das eine ganz besonders gelungene Entscheidung und freue ich mich sehr, dass das jetzt bei uns so ist. Und wir haben natürlich da das Ziel, dass wir auch ungeachtet der Regulatorik, also ungeachtet von dem, was wir in Kürze vielleicht tun müssen, dass wir hier ganz sorgfältig unsere ESG-Kriterien definieren, dass wir Ziele setzen, dass wir auch hier sukzessive engagierter werden, was diese Ziele betrifft, ambitionierter werden, dass wir natürlich das auch messen können. In manchen Bereichen ist das ja sehr einfach, so wie das Reisen zum Beispiel. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel, welche Lieferanten beschäftige ich, ist das nicht mehr so einfach. Aber es wird leichter werden, weil ja hier auch Transparenz jetzt sukzessive reinkommt, damit wir uns da gut weiterentwickeln können und auch, ja, und auch messbar dazu beitragen, dass unser Unternehmen ökologisch, sozial ein gefälliges und zukunftsweisendes Unternehmen wird oder noch mehr wird, indem wir das so tun können.
Ist auf jeden Fall einmal ein schöner Ausblick. Und ich frage immer ganz gern zum Schluss des Interviews, frage ich mir so nach dem größten Wunsch, was jetzt zum Beispiel Pariser Klimaziele oder der Erreichung der Pariser Klimaziele betrifft. Was wäre so dein größtes Anliegen an die Gesellschaft?
Naja, mein Gefühl ist, wir wachen gerade auf. Und wenn wir jetzt als Gesellschaft, sage ich mal, in dieser Hinsicht auch insgesamt vielleicht noch etwas schlaftrunken sind, haben wir doch schon ein Gefühl dafür, was ökologisch, sozial nachhaltig ist und was vielleicht weniger. Und je öfter es uns gelingt, die in dieser Hinsicht bessere Entscheidung zu treffen, desto eher wird es auch, ja, unserem gemeinsamen Lebensraum auch beitragen. Und da ist mein großer Wunsch, dass uns, jedem Einzelnen von uns, es auch jeden Tag einmal mehr gelingt, genau diese Entscheidung zu treffen. Und da gibt es ja auch so einen findigen, wie ich meine, auch sehr bewundernswerten Unternehmer, der so elektrische Einwegautos baut und wiederverwertbare Raketen. Und der meint ja auch als Marketing-Aussage, dass die Menschheit eine Multi-Planet-Species werden sollte. Und ich finde so, wenn man sich das so anhört, so Multi-Planet-Species, dann klingt das ja schon cool. Aber ich bin der Mensch, der meint, das sollten wir nicht. Also ich finde, es ist ganz super, wenn wir eine Single-Planet-Species sind, wenn wir einfach unsere Erde kreativ, gut und gesund erhalten und uns hier wohlfühlen können. Und je bewusster, glaube ich, jeder von uns dazu jeden Tag ein Mosaikstein mehr, einen kleinen Beitrag mehr leisten kann, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass uns das gelingt. Und wir werden auch aus dieser Schlaftrunkenheit noch richtig erwachen. Und ich glaube, dann wird es auch gar nicht so schwierig sein.
Das ist ein Wunsch und gleichzeitig auch ein Appell an unsere Gesellschaft. Und ich denke, ich kann das nur wirklich total unterstreichen. Bei wiederverwertbaren Raketen habe ich kurz mal schlucken müssen. Habe gedacht, jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Aber danke, du hast die Kurve dann noch bekommen.
Ja, ich meine, der Ansatz zu sagen, eine Rakete soll wiederverwertbar sein, der ist ja goldrichtig. Aber die Frage ist, ob ich die Rakete überhaupt brauche, ne?
Genau. Drum sage ich ja, ich habe etwas schlucken müssen, aber danke, alles gut. Gut, danke Christoph für das Interview, für deine Einblicke. Eigentlich ein total super Use Case aus einem Unternehmen, das sowohl natürlich Verantwortung nicht nur im Unternehmen selber, sondern auch für andere Unternehmen letztendlich übernehmen möchte. Ich hoffe, dass dein Wunsch in Erfüllung geht und ich wünsche es mir genauso, dass hier so ein bisschen dieses globale Umdenken innerhalb der Gesellschaft auch stattfindet. Und ich danke dir für die spannenden Einblicke und für das interessante Interview.
Ja, ich danke dir ganz herzlich, Elisabeth, für das interessante Gespräch, für deine treffenden Fragen. Und ich freue mich auch, wenn euer Podcast auch zu diesem gemeinsamen großen Bestreben, das wir da als Gesellschaft vor uns haben, auch beiträgt.
Deshalb haben wir ihn ins Leben gerufen, weil es schon auch ein Herzensprojekt ist. Also es ist schon auch etwas, wo wir natürlich auch Verantwortung übernehmen wollen. Und für mich ist es auch so ein kleiner Schritt. Vielleicht die Leute, die ihn hören, denken sich, ah, ja, okay, kann ich was mitnehmen? Und sonst ist es einfach, ja, es ist kein dogmatischer Ansatz, da bin ich auch nicht so der Fan davon. Aber ich finde, dieses drüber nachdenken ist schon mal ein kleiner Schritt. Und vielleicht haben wir damit was Gutes getan.
Ich denke, das haben wir auf jeden Fall. Und es zählt auch hier der Geist und die Haltung, der Spirit, die Energie, die wir dort mit unserer Aufmerksamkeit draufsetzen, die, bin ich ganz sicher, die geht in die richtige Resonanz.
Sehr gut. Ich glaube auch, ja. Dann danke, Christoph, und alles Gute für deine weiteren Schritte. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen bei einer unserer Veranstaltungen oder beim Lehrgang oder demnächst.
Darauf freue ich mich auch, Elisabeth, und auch dir frohes Schaffen und ja, auf diesem wertvollen Weg und den vielen Inspirationen hast du ganz bestimmt noch spannende andere Einblicke.